Ja, nachdem wir eben fast schon eingeschlafen sind bei dem ersten Lied, haben wir jetzt auch noch eine Sterbeszene vor uns. Das Ende von Elisa. 2. Könige, Kapitel 13. Das ist die letzte Erwähnung seines Lebens. Und finden wieder einen sehr interessanten und auch für Elisa sehr typischen Bericht. 2. Könige 13, ab Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an welcher er starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Angesicht und sprach: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Da sprach Elisa zu ihm: hole Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Er sprach zum König von Israel: lege deine Hand auf den Bogen. Da legte er seine Hand darauf. Und Elisa tat seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach: öffne das Fenster gegen Morgen. Er öffnete es. Elisa sprach: schieße. Und er schoss. Und er sprach: ein Pfeil der Rettung von dem Herrn, ein Pfeil der Rettung gegen die Syrer. Und so wirst du die Syrer zu Afek schlagen bis zur Vernichtung. Und er sprach: nimm die Pfeile. Er nahm sie. Er sprach zu dem König von Israel: schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach: du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung geschlagen haben. Nun aber wirst du die Syrer 3-mal schlagen. Und Elisa starb. Und man begrub ihn. Und es kamen Streifscharen der Moabiter in das Land, aus das Land, als das Jahr anfing. Es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Streifschar und warfen den Mann in das Grab Elisas. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und erhob sich auf seine Füße. Etwa 45 Jahre liegen zwischen dem letzten Bericht, den wir heute Vormittag uns angesehen haben, und dieser Geschichte, die Geschichte seines Todes. Inzwischen war Jehu König geworden und auch schon gestorben. Joahas wurde sein Nachfolger, auch er war schon gestorben. Jetzt war Joas König, und so hat der Elisa einige Könige überlebt. Wir fragen uns, wie hat er die letzten Jahre seines Lebens verbracht, wo wir nichts über ihn lesen. War er als Beter tätig oder als Ratgeber der Prophetensöhne? Die Bibel schweigt darüber, aber ich denke, es ist wichtig für die Brüder und Schwestern unter uns, die älter geworden sind. Ich erinnere noch einmal an die Dienstvorschrift für die Leviten, für die Diener im Tempel, 4. Mose 8, Vers 24. Mit 25 Jahren sollte der aktive Dienst beginnen, mit 50 Jahren sollte der aktive Dienst in der ersten Reihe aufhören, aber dann sollten die älteren Leviten die Jüngeren beraten und begleiten. Das bedeutet für uns, dass wir uns da nicht an irgendwelche Jahreszahlen halten, aber es ist ein geistiges Prinzip, dass die besten Kräfte in jungen Jahren dem Herrn gehören sollten, wo wir geistig und auch körperlich fit sind. Und wenn wir älter werden, sollten wir ins zweite Glied zurücktreten, andere vorlassen und sie beraten, begleiten, mit Weisheit, hoffe ich, und mit Erfahrung Jüngeren dienen. Und das ist genau das Problem in vielen Gemeinden und Versammlungen. Die Alten, die können nicht abtreten, können nicht loslassen. Sie hindern die Jüngeren an der Entfaltung. Sie können sich nicht freuen, wenn andere nachrücken und ihren Platz einnehmen. Und so hemmen sie das Wirken des Heiligen Geistes und hinterlassen dann keine Lücke, sondern nur ein Aufatmen, wenn man beerdigt wird. Sie sterben, ohne vermisst zu werden. Aber wie oft habe ich das in letzter Zeit gehört, dass eine jüngere Generation leidet unter der Dominanz eines alten oder älteren Bruders oder zweier, und man hat oft mit ihnen geredet, liebevoll versucht, aber dann resigniert man und sagt: naja, dann muss Gott das auf natürliche Weise beenden, diese Geschichte. Wir warten, bis der Mann heimgeht, und dann können wir neu anfangen. Wie schlimm und wie schade, wenn solche Zustände in unseren Gemeinden sind. Aber jetzt sehen wir einen Elisa, auch wenn er inzwischen alt geworden ist, ungebrochene geistliche Kraft, bis ans Ende ein Segensträger, Sein geistliches Auge ist nicht trübe geworden. Die Nöte im Volk Gottes, und er hat eine Menge davon erlebt, die Enttäuschungen haben ihn nicht bitter gemacht. Sein Leben aus einem Guss. Wir haben uns erinnert an die Berufung, hier haben wir sein Ende. Man hat nicht den Eindruck, dass irgendwie hier etwas verloren gegangen ist an geistlicher Kraft und Einflussnahme. Ich erinnere daran, die Bibel berichtet über Elisa keine einzige Sünde, kein Versagen und auch keine Schwäche. Das ist wirklich ganz großartig. Jawohl. Vers 14 lesen wir dann, dass Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an welcher er starb. Es gibt Kreise, Charismatiker und Pfingstler, die glauben, dass Krankheit Folge persönlicher Sünde ist oder aber Krankheit von Unglauben oder Kleinglauben. Wir wissen, dass wir unser Leben in Gottes Hand legen können, und wir wissen auch, dass es Gottes Wille ist, wenn wir sterben, und brauchen uns da keine Gedanken zu machen, ob Sünde in unserem Leben war oder ob wir Kleinglauben hatten. Das ist eine furchtbare Lehre, dass man anderen versucht, deutlich zu machen, dass Krankheit Folge von persönlicher Sünde ist. Die Krankheit von Elisa hat sich offensichtlich rumgesprochen. Und hier sieht man, welche Wertschätzung dieser alte Mann doch genossen hat. Das ist ja eigenartig, dass ein König einen Besuch bei einem Sterbenden macht. Und noch seltsamer, dass ein König einen sterbenden Propheten besucht. Und dass hier ein gottloser König wie dieser Joas, von dem wir lesen, dass er tat, was böse war in den Augen des Herrn, dieses Sterbelager des Elisa besucht. Und wir sehen also, wie Elisa geliebt wurde, verspottet wurde, gehasst wurde und doch irgendwie von allen geachtet. Und man wusste oder ahnte zumindest, welchen Wert er für das Volk Gottes hatte. Dieser König, auch wenn er gottlos war, er kam zu ihm, er weinte über seinem Angesicht. Das kann man irgendwie schwer verstehen. Und dann ruft er aus: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Auch daran haben wir uns schon erinnert. Er wiederholt also das, was Elisa beim Heimgang oder der Heimfahrt seines geistlichen Vaters ausgerufen hat. Und offensichtlich wurde Elisa ihm ein geistlicher Vater und vielen anderen Prophetensöhnen. Wie schön, wenn wir das lesen, mein Vater, dass das am Ende über ihn gesagt werden kann. Paulus sagt, ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter in Christus. Zuchtmeister, das waren im Altertum strenge Erzieher, die Wert legten auch Disziplin, Pflicht, aber oft ohne Beziehung und ohne Liebe. Aber hier ist von einem geistlichen Vater die Rede, und die Frage wiederhole ich: Haben wir solche geistlichen Väter und Mütter unter uns, und sind wir, die wir älter werden, anderen geistliche Väter oder Mütter? Wagen Israels und seine Reiter, das war eine Anspielung auf die Armut des Volkes Gottes im Allgemeinen, wenn jetzt dieser Elisa nicht mehr da ist. Für Joas ein Vater, für das Volk Gottes ein Wagen, ein Streitwagen, ein Kampfwagen, eine Schutzmacht für das Volk Gottes. Aber wie schön, dass der Elisa auf seinem Sterbebett sich nicht sonnt in der Wertschätzung und sich irgendwie auf den Bauch streichelt oder über den Bauch streichelt, sondern er denkt an den König Joas, er denkt an das Volk Gottes, und wir sehen, wie er bis an sein Lebensende für andere da ist. Also geben, das war sein Lebensprogramm. Von der ersten Szene an, die wir gelesen haben in Kapitel 19, 1. Könige 19, bis zu seiner Sterbestunde war er einer, der nicht von anderen etwas erwartete, sondern der Segen weitergab. Eine interessante Szene folgt dann: Der König Joas soll Bogen und Pfeile holen. Er soll den Bogen spannen und die Hand auf den Bogen legen, und dann legen sich die Hände des Elisa auf die Hand des Königs. Der muss sich ja auch einigermaßen dumm vorgekommen sein, dass er hier wie ein kleiner Junge dem Wort des Elisa folgen muss. Der kommandiert, er muss parieren als König. Der wird wahrscheinlich auch seine Minister oder andere um sich gehabt haben. Aber er war gehorsam, er lässt sich hier führen und schießt und er merkt dann, dass diese Handlung eine symbolische Bedeutung hat, nämlich ihm wird dann der Sieg über die Syrer verheißen. Er schoss und Elisa sprach, ein Pfeil der Rettung von dem Herrn und ein Pfeil der Rettung wider die Syrer. Also ein Prophet, der bis ans Ende ein klares Auge hatte, der prophetisch reden und handeln konnte und der hier diesem König Joas, auch wenn er gottlos war, eine Wegweisung sein konnte. Dann die nächste Szene, er sollte die Pfeile nehmen, auf die Erde schlagen. Auch das war natürlich demütigend. Jetzt musste sich der stolze König auch noch bücken zur Erde und dann auf die Erde hauen, wie ein kleiner Junge oder ein kleines Kind, würden wir sagen. Und es ist nicht deutlich, ob Joas ahnte, was das bedeuten könnte. Er hat ja inzwischen mitbekommen, dass dieses Bogenspannen eine Symbolik hatte, dass etwas mit den Syrern zu tun hatte. Und jetzt soll er den Pfeil nehmen oder die Pfeile nehmen, damit auf die Erde schlagen. Und ihm war sicherlich auch instinktiv deutlich, das hat auch irgendetwas mit den Syrern zu tun. Eben ist ihm der Sieg verheißen worden. Und jetzt sehen wir, dass der Ausmaß des Sieges, die Quantität des Sieges, abhängig ist von dem Eifer des Joas. Und hier finden wir auch ein geistliches Prinzip. Wir haben leider die Geschichte aus Zeitgründen in Kapitel 4 nicht beachten können. Wir kennen die Geschichte aber sehr gut, wo wir die Witwe finden, die nichts mehr im Haus hat, als nur noch eine Salbung Öl, einen Krug Öl. Und Elisa ihr sagt, er bitte dir Gefäße von draußen, von deinen Nachbarn, leere Gefäße, nimm nicht wenige und so weiter. Und dann lässt sie von ihren Söhnen Gefäße geben, und die voll sind, setzt sie beiseite und alles aller voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß, und der sprach dann, ist kein Gefäß mehr da, und das Öl stand. Dann hörte der Fluss auf. Da wird schon deutlich, dass Gott Segen verheißt, aber dass wir die Gefäße für den Segen bereitstellen müssen. Und dass wir praktisch die Quantität des Segens bestimmen durch unseren Glauben und auch durch unsere Aktivität. Gott ist absolut souverän, sein Wille wird erfüllt, aber das Maß des Segens hängt von unserer Treue und von unserer Hingabe ab. Ich lese euch eine Szene vor aus dem Leben von Hudson Taylor, aus dem Gebetsbuch. 1865 befand sich Hudson Taylor in der Krise seines Lebens. Eine ernsthafte Krankheit hatte es 1860 neu nötig gemacht, seine Missionsarbeit in China zu unterbrechen und als Invalide nach England zurückzukehren. Es schien so, dass die Ärzte recht behalten sollten, als sie meinten, er sei niemals stark genug, um nach China zurückzukehren. 5 Jahre hatte er nun mit seiner jungen Familie in einer armseligen Hintergasse eines Londoner Stadtviertels leben müssen. Er war erst 33 Jahre alt und die große Not von Chinas Millionen, die bisher nie das Evangelium gehört hatten, legte sich schwer auf seine Seele. Es fehlte an weiteren Mitarbeitern, die bereit waren, trotz aller Gefahren und Schwierigkeiten im Gehorsam und im Vertrauen auf Gottes Verheißung nach China aufzubrechen. Er hatte in den vergangenen 5 Jahren viel in der Stille für China gebetet. Aber dann kam der Sonntagmorgen im Sommer 1865, wo er in großer geistlicher Qual hinaus an den Strand von Brighton wanderte und dort sein Leben und das Werk in China noch einmal Gott übergab. Damals schrieb er in sein Tagebuch, da und dort bat ich Gott um 24 Mitarbeiter, 2 für jede der 11 Provinzen, die ohne einen Missionar waren, und 2 für die Mongolei. Nachdem ich diese Bitte an den Rand meiner Bibel geschrieben hatte, die ich bei mir trug, wandte ich mich mit friedevollem Herzen heimwärts, einem Frieden, der mir monatelang fremd gewesen war. Ich hatte die Zusicherung, dass Gott sein Werk segnen und ich an diesem Segen Anteil nehmen würde. Zitat Ende. Jahre später betete Hudson Taylor um 100 weitere Mitarbeiter für China. Am Ende seines Lebens waren über 1000 hingegebene Männer und Frauen unterwegs und Gott erhörte alle diese seine Gebete. Da sehen wir, wie da ein Mann, scheinbar hilflos, krank, von den Ärzten keine Zukunft erwartend, aber er setzt sein Vertrauen auf den Herrn, hatte den Mut und Glauben, zunächst für 20 Mitarbeiter zu beten und Gott gab sie ihm und schließlich waren es dann über 1000. Das ist praktischer Glaube. Und ich denke, wir können daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass wir alle ans Ziel kommen. Gott wird sein Versprechen einhalten. Aber wie wir ans Ziel kommen, ob reich beladen mit Frucht für Gott oder wie mit einem zerbrochenen Masten mit letzter Kraft in den Hafen gezogen, das hängt an mir und an dir ab, an uns. Also der König, er schlägt nur dreimal auf die Erde. Erinnern wir uns auch an Georg Müller, der sein Vertrauen auf den Herrn setzte und der einen Beweis liefern wollte, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und dann diese Waisenhäuser aufgebaut hat in kleinen Anfängen, ohne Spendenaufruf, ohne dass man die Nöte und Bedürfnisse veröffentlicht in irgendwelchen Zeitschriften oder sonst was. Er wollte einen Beweis liefern den Gläubigen, die kleinmütig waren, dass Gott auf Gebet reagiert. Und das Werk wurde so groß, dass am Ende seines Lebens über 10.000 Waisenkinder aufgenommen wurden, Millionen von englischen Pfunden weitergegeben wurden in die Mission an Hudson Taylor und an andere Männer. Und da sehen wir, wie er immer wieder neue Gefäße bereitstellte, die Gott gefüllt hat. Also schlage auf die Erde, das war der Befehl. Aber Joas, er schlug nur dreimal. Und wir lesen Vers 19, dass Elisa zornig wurde über diese Halbherzigkeit, über diese Schlaffheit, über diesen Kleinglauben. Könnte es sein, dass der Joas Mitleid hatte mit den Syrern? Vielleicht auch heimliche Sympathien? Wir wissen es nicht. Aber wir sehen, dass also dieser Sieg über die Syrer nicht so ausfiel, wie er ausfallen konnte. Spurgeon schreibt an dieser Stelle, Weichheit gegen die Sünde wird uns im Wachstum der Gnade hindern. Finde ich einen schönen Satz in Verbindung mit dieser Szene hier. Vielleicht war er weich in Bezug auf die Sünde, auf das Richten der Syrer, und dann wurde er im Wachstum der Gnade dadurch gehindert. Welche Glaubenshaltung sieht der Herr in deinem Leben? William Carey, der Pioniermissionar in Indien, hat diesen berühmten Satz gesprochen: Erwarte große Dinge von Gott und tue große Dinge für Gott. Und wenn ihr seine Lebensgeschichte lest, dann seid ihr erstaunt, wie ein einfacher Schuster die Bibel in verschiedene Sprachen, Dialekte der Hindus übersetzt hat und dort ein unwahrscheinliches Werk in China für den Herrn durchführen konnte. Also er hat dem Herrn viele Gefäße zur Verfügung gestellt, die er gefüllt hat. Und Gott wartet darauf, dass Jüngere und Ältere da sind, die ihm Gelegenheit geben, seine Macht und seine Hilfe zu demonstrieren. Ich erinnere an 2. Chroniker 16, Vers 9, diesen bekannten Vers: Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Sie durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf den Herrn gerichtet ist. Also Gott sucht unter den vielen, vielen Gläubigen. Ist da irgendeiner, der sein Herz einzig und allein auf den Herrn, auf seine Verheißung richtet? Und er verheißt, sich an diesen mächtig zu erweisen. Also Gott sucht Gefäße. Gott sucht eine Möglichkeit, durch dein Leben andere zu segnen. Die Frage ist, ob du Glauben hast, Vertrauen hast, ob du dich ihm zur Verfügung stellst. Ja, dann muss der Elisa sagen, du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung geschlagen haben. Nun aber wirst du die Syrer 3-mal schlagen. Das ist das Letzte, was wir an Worten von Elisa lesen. Vers 20, Elisa starb und man begrub ihn. Wir finden hier keine Rossen und Wagen, kein Triumphzug, irgendwie beeindruckend und sonst was. Möglicherweise ist er ganz in der Stille gestorben. Wir lesen auch nichts von einer gewaltigen Beerdigung. Manchmal liest man ja von Königen, dass eine ganz tolle Beerdigung da war und ein riesen Feuer angezündet wurde, ein großer Brand oder irgendwie so etwas. Nichts da. Es gibt ja nicht nur viele Nichtchristen, deren größtes Problem ist, wie werden sie beerdigt? Katholisch oder irgendwo anders? Oder manche Brüder und Schwestern, wer wird dann auf der Beerdigung sprechen oder wer wird all dabei sein? Wird man auch eine Träne mir nachweinen oder was weiß ich? Wird es einen bewegenden Nachruf geben? Aber ich glaube, das alles ist nicht so wichtig. Die Frage ist, was haben wir hinterlassen? Was hat unser Leben ausgemacht? Haben wir eine gute Spur zurückgelassen? Früher haben wir gerne ein Lied gesungen, die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Und ich denke, wenn wir hier am Sterbebett oder bei der Beerdigung des Elisas angekommen sind, dann sollten wir uns auch diese Frage stellen, wenn wir jetzt ja auseinandergehen heute Nachmittag, welche eine Spur hat mein Leben zurückgelassen? Aber wie schön, dass die Geschichte Elisas nicht mit seinem Zornausbruch endet, seinem Gerichtswort über den Joas, sondern dass er selbst im Grabe liegend ihr Leben schenkt. Und da war diese seltsame, einmalige Szene in Vers 21 oder Vers 20 schon, also die Beerdigung wird überhaupt nicht beschrieben. Es kamen dann Streifscharen der Moabiter in das Land, als das Jahr anfing. Und wahrscheinlich mussten dann die Leute da, wo Elisa lebte, waren bei einer Beerdigung eines anderen Mannes. Und sie sahen die Streifscharen, wollten ihr Leben natürlich retten und haben dann keine Zeit gehabt, ein Grab zu schaufeln. Und haben dann einfach diesen Leichnam in das Grab des Elisa geworfen und als der Mann hineingeschmissen wurde und die Gebeine von Elisa berührte, da wurde er lebendig und erhob sich auf seine Füße. Ein ganz seltsames Wunder. Die Berührung mit ihm im Tod schaffte Leben. Und das ist natürlich nicht schwer, jetzt auch auf unseren Herrn Jesus anzuwenden, denn als er starb, der Jesus, da wurden auch verstorbene Heilige auferweckt, kamen aus den Gräbern und erschienen vielen in der heiligen Stadt, so lesen wir in den Evangelien. Und diese Leute sind Prototypen von uns allen, die wir durch den Tod unseres Herrn Jesus auch leben werden. Einmal Leben bekommen haben und auch bei der Entrückung verwandelt werden oder, wenn wir gestorben sind, mit neuen Leibern auferstehen werden. Ich finde unheimlich schön, was ein Ausleger, ein alter Ausleger, Hamilton Smith, abschließend über Elisa, in dieser Betrachtung über Elia und Elisa, über ihn geschrieben hat. Ich lese das einfach mal vor, das kann man so schön gar nicht sonst wiedergeben. Wie ein himmlischer Fremdling geht er seinen Weg, moralisch von allen abgesondert, während er in Gnade der Diener aller ist, erreichbar gleicherweise für Arme und Reiche. Wir finden ihn in allen möglichen Situationen. Er kommt mit Menschen aller Klassen in Verbindung. Bald zieht er innerhalb des Landes Israel umher, bald geht er über seine Grenzen hinaus. Aber wo immer er ist, in welchen Umständen er auch gefunden wird, mit wem er auch in Verbindung kommt, er ist ständig damit beschäftigt, die Gnade Gottes kundzutun. Zu Zeiten wird er verspottet, zu Zeiten ignoriert und vergessen. Zu Zeiten ratschlagen die Menschen, ihm das Leben zu nehmen. Aber trotz allem Widerstand verfolgt er seinen Dienst der Liebe, beseitigt den Fluch, rettet Königen das Leben, speist die Hungrigen, hilft denen, die in Not sind, heilt den Aussätzigen und weckt Tote auf. In seinen Wegen und seiner Lebensweise duldet er nichts, das sich mit seinem Dienst der Gnade nicht verträgt. Er lehnt die Reichtümer dieser Welt, die Geschenke von Menschen ab und ist zufrieden, arm zu sein, damit andere reich werden. Und so wird er ein passendes Vorbild von dem weit Größeren, durch den die Gnade und die Wahrheit in die Welt gekommen ist, der unter uns wohnte, voller Gnade und Wahrheit, der arm wurde, auf das wir reich würden, der den Widerspruch von Sündern erduldete und der zuletzt sein Leben gab, damit die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit. Elisa ist ein Bild des Christus, der kommen sollte, aber auch ein Vorbild für jeden Gläubigen in Christus, indem er uns belehrt, dass wir in allen Lebensumständen in einer Welt voller Nöte Vertreter der Gnade sein sollen, die uns in all unserer Unwürdigkeit erreicht hat, um uns schließlich zu dem verherrlichten Menschen zu entrücken, wo wir ihm gleichförmig auf immer zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade sein werden. Wir haben hier in diesem Liederbuch ein schönes Lied von Theo Lehmann und Svoboda. Da lautet der Refrain: Und ich denke, das passt als Abschluss zum Leben und Sterben des Elisa gut. Bleibt mein Leben ohne Spur wie des Vogels Flug, oder ziehe ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Das ist mein Gebet, mein Wunsch für uns alle, für mich, für euch, dass das Leben eines jeden Einzelnen von euch wirklich eine Spur hinterlässt. Wie ein Flug. Und dass der Same des Wortes Gottes darin aufgehen kann zum Segen anderer und zur Verherrlichung unseres Herrn. So, jetzt habe ich zu früh aufgehört, aber ich habe nichts mehr zu sagen. Vielleicht können wir das Lied noch singen. Und dann freuen wir uns, dass wir schon früh Kaffee trinken können. Bitte? Das ist Nummer 33.